Jesus teilt das Leben seiner Schafe. Jesus wird Mensch. Philipper 2, Vers 6. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Und Johannes 1, 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Im Urtext heißt es eigentlich, er zeltete unter uns. Also Jesus gekommen ist, eben, er hat seine göttlichen Rechte, das heißt, er war wie Gott, aber er hat es verlassen, um zu uns Menschen zu kommen. Er hat seine Herrlichkeit verlassen und er hat hier gezeltet. Also er ist nicht irgendwo in einen tollen Palast eingezogen, obwohl er König war, sondern hat es vorgezogen, im Stall zur Erde zu kommen und hat dann während des Lebens eben auch so einfach gelebt. Als mal jemand fragte, Herr, kann ich dir nachfolgen? Sagte, ja, die Vögel, die haben Nester, die Füchse, die haben ihre Höhlen. Ich habe nichts, wo ich mein Haupt hinlegen kann. Ich habe keine Wohnung. Also ich lebe so im Umherziehen hier, weil ich mit den Menschen, mit meinen Schafen zusammen sein möchte. Und das ist das Erste, was uns von Jesus ja auch, oder was mir so nahe kommt, dass er eben wirklich wie ich geworden ist. Und hier noch selber richtig mitkommen. Na, Entschuldigung. Es hat etwas Problem gegeben mit dem PowerPoint. Hebräer 4,15 steht auch noch, Jesus ist ja nicht ein hoher Priester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er genau wie wir Versuchungen aller Art ausgesetzt. Also Jesus hat wirklich das Leben so weit geteilt, dass er unser Wesen ein Stück weit angezogen hat, dass eben auch versuchbar war. Er ist nicht von vornherein nur als Gott da gewesen, der Satan kann mir nichts anhaben, sondern hat sich so weit mit uns identifiziert, dass er in jeder Art wie wir auch versucht worden ist. Versucht durch Macht, durch Versuch, seine eigenen Bedürfnisse selber zu befriedigen, sich auch sexuelle Versuchungen, war mit vielen Frauen zusammen. Er hat sicher versucht worden, ich bin der Große, ich bin der Herr, sich groß zu machen, beliebt zu sein. All die Versuchungen, die wir kennen, Jesus hat sie auch, sind sie auch angegangen. Aber eben, er hat kein einziges Mal nachgegeben. Aber er hat sich wirklich so weit mit uns identifiziert. Und das macht eben auch aus, dass er jetzt uns kennt, in unseren Versuchungen. Es gibt keine Versuchung in deinem und meinem Leben, was Jesus nicht selber schon erlebt hat und überwunden hat. Und das gibt mir auch die Sicherheit, dass ich mit Jesus jede Versuchung überwinden kann. Egal, was sich der Teufel einfallen lässt oder egal, was aus dem alten Fleisch noch herauskommt. Jesus kennt es, Jesus hat es überwunden. Und wenn ich mit ihm verbunden bin, kann ich jede einzelne Versuchung überwinden. Du genauso, wenn du mit Jesus verbunden bist. Das ist, weil Jesus so Mensch geworden ist. Weil er sich so herabgelassen hat. Er lebt mit uns zusammen. Und, Entschuldigung, immer noch. Jesus kennt seine Schafe mit Namen. Es ist berichtet, wie die Herde, die sind ja verschiedene Herden, die normalerweise zusammenkommen in der Nacht in einem großen Bezirk. Und wenn dann der Hirte am nächsten Morgen dann hingeht, um seine Schafe rauszunehmen, er muss nur den Namen rufen. Und die Schafe, die kennen ihren Namen und die kennen die Stimme des Hirten, und diese Schafe kommen dann heraus und die anderen bleiben und warten auf ihren Hirten. Und so kennt eben Jesus unsere Namen. Und Jesus sagt auch, meine Schafe kennen mich und meine Stimme. Und es ist eine gute Art zu erkennen, bin ich Jesus Schaf, höre ich seine Stimme. Wenn ich seine Stimme nicht höre, dann stimmt irgendwas nicht. Es liegt nicht an Jesus, weil er ruft ganz sicher. Dann liegt es an mir, dass ich nicht nah genug bin, weil sonst höre ich seine Stimme. Und Jesus' Stimme ist oft sehr leise. Man kann sie schnell überhören, man kann schnell darüber hinweggehen. Aber wenn ich mit ihm leben möchte, dann muss ich meine Ohren, mein Gewissen einfach üben. Jedes Mal, wenn ich dann nicht höre, ist es wieder für den Teufel eine Möglichkeit, mich ein Stück wegzubringen. Dann ist es gut, wenn ich möglichst schnell wieder zurückgehe. Und jedes Mal, wo ich gehorsam bin, stärkt es wieder mein Gehör für Jesus. Also ich bin eigentlich jeden Tag unterwegs mit Jesus Und jeden Tag kann ich entscheiden, möchte ich seine Stimme hören, möchte ich seine Stimme noch besser hören oder wird mir es langsam zu viel, wird mir es zu eng, höre ich lieber woanders hin. Aber grundsätzlich, Jesus spricht zu mir und ich habe von ihm her die Möglichkeit, ihn zu hören. Der Heilige Geist ist in mir und der Heilige Geist übersetzt das. Er spricht zu meinem Geist und er sorgt dafür, dass ich es hören kann, wenn ich eben möchte. Zwei sehr schöne Beispiele sind da erzählt in der Bibel. Ganz am Anfang, Andreas ist als Jünger zu Jesus gekommen und dann hat er den Simon noch gebracht. Und da kommt dann und Jesus sah ihn aufmerksam an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, doch du wirst Kephas genannt werden, Fels. Also Jesus weiß, wie heißt du. Da braucht es gar nicht zu sagen, Jesus weiß schon, das ist der Simon, aber ich habe einen neuen Namen für ihn. Ich habe den Namen Kephas für ihn, weil der Name ist, hat eine Bedeutung, der Fels. Das soll ein Fels für mich sein. Und so ist auch für uns, wir haben jeden einen Namen bei Jesus. Eine Eigenart, die uns ausmacht, unser Wesen. Und Jesus ruft uns bei diesem Namen. Er sagt, Mathilde, ich kenne dich ganz genau. Dich rufe ich. Ein zweites Beispiel, der Nathanael. Der war so gar nicht begeistert. Er hat gefragt, was wird denn da schon da Gutes herkommen, da von Galiläa. Und er kommt aber trotzdem zu Jesus und da sagt Jesus zu ihm, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Und Nathanael sagt, wo erkennst du mich? Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Und das war dann von Nathanael der Beweis, das ist der Messias. Der sieht mich, der kennt mich, obwohl ich gar nicht bei ihm bin. Und das ist so eben, wir wissen oft gar nicht, dass Jesus uns meint. Aber Jesus sieht uns schon lange bevor wir ihn kennen. Und wenn er uns dann ruft, dann ist gut, wenn wir diesen Ruf dann auch erwidern. Jesus kennt uns beim Namen, er hat uns zu sich gerufen, er teilt sein Leben mit uns. Und dann kann, natürlich kann man sagen, ja, das war damals, aber was ist heute? Und Jesus sagt in Johannes 14, wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Also wenn wir bei Jesus sind, wenn wir ihm nachfolgen, wenn wir ihn lieben von Herzen, dann nimmt er mit dem Vater in meinem Herzen Wohnung. Kann auch sagen, er zeltet wieder bei uns. Das ist das Bild vom Alten Testament, wo Gott im Zelt, in der Wohnung, in der Wüste, Sinai, diese Hütte, die sie gebaut sollten, da war Gott gegenwärtig. Und in dieser Hütte ist jetzt bei mir gegenwärtig. Bei mir, in mir. Und diese Stiftshütte hat sich dadurch ausgezeichnet, das war ein Bereich, wo die Nicht-Israeliten nicht reinkommen durften. Und dann gab es einen Bereich, wo nur die Priester rein durften. Aber wir sind ja alle Priester, wenn wir Jesus gehören. Ihr seid ein priesterliches Geschlecht. Also jeder, der Jesus gehört, ist ein Priester und von daher haben wir alle das Recht, in diese Stiftshütte, in diese Wohnung einzutreten. Und da war erst ein großer Altar, wo man sein Opfer gebracht hat, wenn man eine Schuld auf sich geladen hatte. Das können wir heute auch tun. Wenn uns der Heilige Geist zeigt, das ist was nicht in Ordnung in deinem Leben. Der Altar ist da, wir dürfen das zu Jesus bringen, wir brauchen kein Schaf mehr zu opfern. Jesus ist als Opferlamm schon gestorben. Wir dürfen sagen, Herr Jesus, du bist auf diesem Altar gestorben. Ich bringe meine Schuld zu dir. Dann dürfen wir weitergehen. Dann ist ein großes Becken da gewesen. Da haben sich die Priester noch mal die Füße gewaschen. Das heißt, grundsätzlich bin ich rein, aber im Laufe des Tages geschehen immer Dinge, wo ich mich wieder verunreinige. In diesem Becken darf ich meine Verunreinigung wieder löschen. Am Ende des Tages kann ich mir Jesus sagen, das und das war heute nicht so gut. Danke, dass dieses Becken da ist. Ich wasche meine Füße, die ich mir da beschmutzt habe. Und dann darf ich weitergehen, darf ich in das Innere kommen. Was ist im Inneren? Einmal der Tisch mit dem Broten. Jesus ist das Brot des Lebens. Jesus gibt mir die Nahrung des Lebens. Ich kann mich bei ihm nähren, durch sein Wort, durch seine Gegenwart. Dann ist der Leuchter dort. Ein Bild für den Heiligen Geist, ein Bild für das Licht Gottes. Wenn ich da Gemeinschaft habe, er wohnt bei mir in seinem Zelt, er ist in mir. Kann zu diesem Heiligen Geist, habe ich Gemeinschaft mit ihm dadurch. Er möchte mir den Weg zeigen, er möchte mich erleuchten, er möchte mich an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Er möchte mich zurechtbringen. All das geschieht im Heiligtum. Ein Schritt weiter ist dieser Räucheraltar, der wird ganz kostbares Räucherwerk wird verbrannt. Das durfte nicht irgendwie anders gemacht werden. Wer das unrechtmäßig gemacht hat, dieses Räucherwerk, musste sterben. Das Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen, die zu Gott hochkommen. Unsere Anbetung, unser Lob, unser Dank, das können wir ihm bringen, weil er in mir wohnt. Und ganz zum Schluss, im Allerinnersten, ist dann diese Lade mit dem Deckel der Versöhnung und innen drin, Zeitlang war es eben dieser Stab Aarons und das Brot. Und es ist einfach die Gegenwart Gottes. Er sagt, dort bin ich. Bei dieser Lade bin ich. Es waren die beiden Cherubim gebildet aus Gold, die das so überdeckt haben. Gott ist heilig, kann nicht jeder einfach zukommen. Aber wir dürfen durch das Blut von Jesus zukommen. Der Vorhang ist zerrissen, als Jesus gestorben ist, der ursprünglich in diesem Zelt war, der das Allerheiligste abgetrennt hat, der ist zerrissen mit Jesus Tod. Also wenn Jesus und der Vater bei mir wohnt, bei mir zeltet, steht mir alles offen. Ich darf in die heilige Gegenwart von Gott kommen, durch das Blut von Jesus, durch seine Reinigung. Und was gibt es Größeres, was gibt es Wichtigeres im Leben, als dort hineinzugehen? Jesus ist Mensch geworden und er ist jetzt bei uns, damit wir diesen Raum eintreten können. Ja. Zweites, Jesus sorgt für das Leben seiner Schafe, so wie die Hirten eben. Und er bringt uns zu frischem Wasser. Und als der Jesus durchs Land gezogen ist, durch Samaria, ist er mit dieser Frau, Jebricherin, zusammengekommen. Und sie sprechen miteinander und Jesus sagt dann zu ihr, wenn die Menschen dieses Wasser aus dem Brunnen hier getrunken haben, werden sie schon nach kurzer Zeit wieder durstig. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer nie versiegenden Quelle, die unaufhörlich bis ins ewige Leben fließt. Also Jesus hat uns dieses Wasser und im Alten Testament ist auch beschrieben, wie Gott sagt, ihr Menschen, ihr geht oft zu so Brackenwasser, zu so abgeschnittenen Tümpelwasser. Da findet ihr mich nicht. Ihr müsst zu frischem Wasser gehen. Und so ist es auch hier. Jesus führt uns als seine Schafe zu einem frischen Wasser, zum lebendigen Wasser, das aus der Quelle sprießt, kommt. Das ist gereinigt. Das Wasser, was aus der Erde kommt, das ist gereinigt. Das Regenwasser, wenn wir das trinken würden, würden einiges an Gift mittrinken. Aber wenn das Wasser durch den Berg durchgegangen ist, wird es gereinigt, wie ein großer Filter. Es ist ein frisches, gutes, natürliches Wasser mit vielen Wertstoffen. Und dieses Wasser gibt uns Jesus. Wir brauchen nicht bei irgendwelchen alten Dingen zu suchen, bei abgestandenen Theorien oder Philosophien. Wir kriegen von Jesus das frische Wasser. Das fließt ins ewige Leben. Also wenn ich von dem Wasser, von was Jesus mir gibt, nehme, dann darf ich mit ihm in die Ewigkeit gehen. Und eben das es gibt Menschen, die sagen, ich bin Christ, ich habe mich bekehrt, ich habe Jesus mein Leben gegeben, ja und jetzt bin ich ja Christ, jetzt komme ich ja in den Himmel. Aber sie sind in Gefahr, dass sie, wenn sie nicht immer wieder dieses frische Wasser nehmen, dass sie dann halt dieses Wasser, was sie ursprünglich mal aufgenommen haben, dass es halt versiegt und dass es alt wird, dass es abgestanden wird, dass mein Glaube abgestanden wird, dass er trocken wird, dass er fad wird. Ich muss immer wieder meinen Glauben erneuern und ich kann ihn immer wieder erneuern durch dieses frische Wasser. Dass ich zu Jesus komme, auf ihn höre, mich von ihm beleben lasse, mich ihm aussetze, seiner Wirkung an mir, mich aussetze. Dann wird mein Glaube wieder erneuert, wird er wieder aufgebaut, wird erfrischt. Und das ist ein großer Unterschied, ob mein Glaube frisch ist oder, aber ja, vor 10 Jahren war ich schon mal da. Aber ich bin nicht mehr gewachsen. Also, frisches Wasser und frische Kräuter. Im Psalm 23, wir haben es schon gelesen, im Psalm Davids, der Herr, frische Kräuter, ja. Heißt, mir wird nichts mangeln, er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Auf einer grünen Aue, in einer anderen Übersetzung heißt es eben frische Kräuter. Ist ein Unterschied. Also eine grüne Aue, das sind frische Kräuter, weil wenn sie trocken ist, dann sind die Kräuter eben nicht mehr grün, dann sind sie eben braun. Aber Jesus möchte uns eben diese frischen Kräuter geben. Und ich habe mir überlegt, was heißt es eigentlich, frische Kräuter? Eine Stelle zum Beispiel: An einem Sabbat ging Jesus durch die Felder. Seine Jünger fingen an, am Weg entlang Ähren abzureißen und die Körner zu essen. Da sagten die Pharisäer zu ihm: Hast du gesehen, was die da tun? Das ist doch am Sabbat nicht erlaubt. Der Sabbat ist für den Menschen gemacht, nicht der Mensch für den Sabbat. Diese Menschen, die haben noch alte Kräuter. Die haben noch ihre alten Vorstellungen. Die haben noch nicht verstanden, was Jesus wirklich Neues bringt. Am Sabbat muss man das tun, an dem Tag musst du das tun, wenn du isst, musst du das tun. Aber Jesus ist ja nicht mehr darauf angewiesen. Er möchte uns erneuern eben. Er möchte nicht, dass wir bei diesen alten Gesetzen und den Geboten, die die Menschen gemacht haben, dass wir da stehen bleiben. Er möchte uns wirklich was Neues geben. Er möchte, dass wir umdenken. Jesus sagt ja ganz am Anfang: Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, kehrt um. Nicht nur tut Buße, sondern das Wort kehrt um, Metanoia heißt, erneuert auch euer Denken, lasst euch euer Denken erneuern. Haltet nicht fest an so alten Gedanken, die ihr habt, an so alten Vorstellungen, die ihr habt von Gott, von Jesus, vom Leben. Lasst euch erneuern in eurem Denken. Das ist für mich so ein Bild von frischen Kräuter. Dass wir nicht festhalten, ja, wenn ich ein guter Christ sein will, dann muss ich das tun, muss ich das tun, muss ich das tun. Vielleicht will das Jesus gar nicht. Viel lieber ist ihm, dass ich zum Beispiel barmherzig bin. Das ist ihm wichtiger, als Schlachtopfer zu bringen. Viel lieber ist ihm, dass ich die Nähe zu ihm suche, als jetzt irgendwelches frommes Programm abzuleisten. Ich muss mich verabschieden vielleicht von einigen Bildern, die ich habe, vom Christsein, wie es sein sollte. Immer wieder daran orientieren, wie hat Jesus gelebt, wie hat er es gezeigt, was das richtige Verhältnis ist vom Sohn zum Vater. So wie Jesus mit dem Vater eins ist, dürfen wir mit ihm eins sein. Also uns auch da, ja, uns hinterfragen, sind wir eigentlich noch, haben wir das verstanden, was Jesus meint. Auch ein anderes Beispiel, das mir dazu eingefallen ist, die Ehebrecherin, die da zu Jesus gebracht wird, und die Pharisäer, die warten jetzt drauf, die Schriftgelehrten, dass Jesus jetzt sagt, steinigt sie, weil das ist ja das Gesetz. Eine Frau, die bei frischer Tat ertappt ist, muss gesteinigt werden. Der Mann eigentlich auch, aber sie haben nur die Frau gebracht. Und jetzt warten sie darauf, was sagt Jesus. Wenn er dem Gesetz nachgeht, muss er sagen, steinigt sie. Wenn er so, wie er sie gelebt hat, barmherzig ist, dann muss er sagen, steinigt sie nicht. Aber das geht ja nicht. Er kann das Gesetz nicht brechen. Was sagt Jesus? Wer ohne Schuld ist, der werfe den ersten Stein. Er hat es einfach gesagt, ja, ihr könnt sie steinigen. Das ist richtig. Das Gesetz sagt so. Bitte macht, wer zuerst der erste Stein, wer ohne Schuld ist. Und dann sind sie weggegangen, das wisst ihr. Sagt er zu ihr, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Das ist für mich auch so ein Bild von erneuertem Denken. Dass sie nicht dran festhalten, ja, aber der muss jetzt bestraft werden, der hat Unrecht getan. Jesus möchte ihm weiterhelfen. Er möchte nicht, dass derjenige jetzt einfach untergeht, sondern er möchte ihm helfen, darüber zu kommen. Eben sündige jetzt nicht mehr. Und das soll auch unser Denken sich erneuern, nicht auf die Schuld und dass die Fehler von den anderen hinzuweisen, der hat das falsch gemacht, der hat das falsch gemacht und hier läuft es nicht gut in der Gemeinde. Das ist nicht das, was Jesus will. Da müssen wir uns auch von ihm erneuern lassen. Jesus möchte, dass es weitergeht mit jeder einzelnen Person, mit der Gemeinde. Da, wo wir sehen, da macht jemand was falsch, oder meinen wir, ich kann beten dafür und mich fragen, was mache ich eigentlich falsch? Warum merke ich das eigentlich, dass der unehrlich ist? Ich merke es nur, dass er unehrlich ist, wenn ich selber unehrlich bin. Wenn ich das bei mir nicht kenne, dann würde ich das auch nicht erkennen. Also wenn ich einen Fehler beim anderen sehe, dann muss ich erst mal fragen, aha, wieso regt mich das jetzt eigentlich auf? Wieso merke ich das eigentlich? Irgendwo muss da bei mir selber was sein, was da so mitklingt. Also da können wir uns erneuern lassen. Das ist für mich jetzt einfach auch so ein Bild für frische Kräuter. Jesus sorgt für das Leben seiner Schafe. Gesundheit, körperlich, seelisch und geistig. Matthäus 4,24 heißt es, sie brachten zu ihm alle Leidenden, die mit mancherlei Krankheiten und Qualen behaftet waren, Besessene, Mondsüchtige und Gelähmte. Und er, Jesus, heilte sie. Also da sehen wir, das sind Menschen, die haben körperliche Krankheit, aber auch irgendwie psychisch scheint sie nicht ganz in Ordnung gewesen zu sein, Mondsüchtige, Besessene sogar. Also auch geistig war was nicht in Ordnung, dass Dämonen von ihnen Besitz ergreifen konnten. Jesus hat sie alle geheilt. Er sorgt wirklich für uns. Und Jesus ist dasselbe heute noch wie damals. Er möchte auch heute körperlich, seelisch und geistig uns Heilung schenken, wenn wir zu ihm kommen. Und geistig ist auch, dass wir eben, geht eigentlich in die Richtung, wo ich vorhin schon gesagt habe, wir müssen auch immer wieder unser Denken, unseren Glauben hinterfragen. Jesus hat den Jüngern mal gesagt, Matthäus 16, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Sadduzäer. Also die Sadduzäer und Pharisäer haben ja viele, viele Lehren aufgestellt, die die Menschen beeinflusst haben. Wir sind von dem sogenannten Zeitgeist auch beeinflusst. Wir denken nicht so ganz unabhängig. Wir sind sehr beeinflusst von dem, was die Presse sagt, was wir hören, was wir sehen, was die allgemeine Meinung ist. Das hat einen Einfluss auf uns. Aber es ist wie ein Sauerteig. Es ist nicht gesund. Und dem Jesus möchte uns da helfen, dass wir eben nicht dem nachfolgen, sondern er möchte uns gesund halten. Er möchte eben, wie die Hirten, das Schaf soll gesund sein, auch in seinem Glauben, in seinem Denken. Lukas 22, da sind die beschrieben, wie die Jünger sich untereinander unterhalten. Ja, wer von uns ist jetzt eigentlich der Größte? Wessen Glaube ist stärker? Wer ist näher bei Jesus dran? Wer ist mehr hingegeben? Wen hat Jesus lieber von uns? Und Jesus kriegt das mit und sagt, stopp mal, ihr seid auf dem falschen Weg. In dieser Welt beherrschen die Könige und Großen ihre Untertanen und werden doch als Wohltäter bezeichnet. Unter euch aber soll der Größte den niedrigsten Platz einnehmen und der Leiter soll wie ein Diener sein. Und dann sagt er, siehe auf mich, ich bin euer Diener. Das gehört auch zu unserer Gesundheit, zu unserer geistlichen Gesundheit dazu, dass wir eben den anderen höher achten als uns selber. Also wenn ich meine, ich möchte jetzt groß sein, auch hier in der Gemeinde, ich möchte der sein, der am nächsten bei Jesus sein, dran ist, ich möchte der Frömmste sein, das zählt alles nicht. Wichtig ist, dass du mit Jesus im Reinen bist, was der andere ist, das braucht dich gar nicht zu kümmern, ob er weniger oder mehr oder was auch immer. Wir sollen lernen zu dienen, einer den anderen höher achten als sich selber. Das soll in der Gemeinde auch das Motto sein. Aber eben, da müssen wir umdenken. Das andere ist uns viel näher, groß zu sein. Anderes Beispiel, wo wir lernen müssen, was auch zur Gesundheit dazugehört, das große Problem mit dem Vergeben. Jesus hat ja gesagt, Vater unser auch, Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben haben, steht dann im Text, wir haben schon vergeben, bevor ich zu Jesus komme und ihn um Vergebung bitte. Es wird nicht so übersetzt, aber im Griechischen steht es ganz deutlich so da. Meine Vergebung soll eigentlich vorausgehen, bevor ich den Vater um für mich was bitte. Und es fällt uns immer wieder sehr schwer zu vergeben. Aber das gehört zu unserer geistlichen Gesundheit dazu, dass wir lernen, wirklich zu vergeben, immer wieder zu vergeben, 7x, 70x, immer wieder vergeben. Ich bin der Erste, der vergeben muss. Und auch da, wir sehen sehr schnell, was andere mir angetan haben, was ich Schlimmes erlebt habe, vielleicht in der Kindheit, in der ganz frühen Kindheit oder auch später. Der Schmerz darf sein, aber ich soll es nicht festhalten als Groll. Ich muss vergeben, weil der Vater mir vergeben will. Und auch, weil es mich selber frei macht. Es ist ein ganz großes Thema, wenn jemand nicht vergeben kann. Es wirkt in den Körper hinein. Körperliche Schmerzen, körperliche Krankheiten werden nicht geheilt, wenn ich am Groll festhalte. Es kann in die Psyche hineinwirken, wenn ich irgendwo noch einen Ärger festhalte, wenn ich nicht vergeben kann. Es macht mich körperlich, seelisch einfach krank und eben geistlich auch ungesund. Es macht eine Mauer zwischen Gott und mir. Und noch ein letzter Punkt. Reich sein zählt ja bei uns auch sehr viel hier in Südtirol. Deswegen sagt auch Jesus, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt euch Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Also auch das ist Gesundheit im Glauben, im Geistigen. Wo ist mein Herz? Ist es bei irdischen Dingen, bei irdischem Reichtum oder ist es bei himmlischen Reichtümern? Das heißt nicht, dass ich nicht reich sein darf. Der Arthur hat auch schon dafür gepredigt. Es kommt darauf an, ob ich mein Herz dran hänge und wie ich den Reichtum einsetze. Wo mein Herz ist, das sagt Jesus. Er sagt nicht, du darfst nicht reich sein, aber wo dein Herz ist, darauf kommt es an. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo wir immer wieder Jesus oder bitten müssen, dass er uns da auch zu dieser geistlichen Gesundheit verhilft, wo er uns zeigt, wo bin ich noch verhaftet an meinem Auto, an meinem schönen Mobiliar, was ich zu Hause habe. Ist es wirklich noch dran, dass ich es habe, oder möchte Gott was anderes? Dass wir da bereit sind, auch was aufzugeben für Jesus, wenn Jesus es möchte. Einfach danach sein, auch da gilt, ich höre seine Stimme, wenn ich nur hören möchte. Dann sagt er mir schon, was ich haben darf und was ich besser aufgeben soll. Na, ein Schallschirm. Eben, Jesus sorgt für das Leben seiner Schafe. Ein Neugeborenes nimmt auf den Arm, haben wir gehört vorhin von Omid. Und eben, das ist bei Jesus genauso. Er geht mit jedem seinen Weg. Hebräer 12, 2 steht, wir wollen auf Jesus anschauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Also Jesus ist am Anfang von unserem Glauben da, bis zum Ende. Eben am Anfang sind wir sehr schwach. Wir sind vielleicht ganz begeistert von Jesus, aber der Glaube hat noch kein Fundament. Wir werden schnell auch wieder aus der Bahn geworfen. Es muss sich langsam heranbilden, wir müssen dranbleiben, müssen unsere Erfahrung machen, wir müssen am Wort bleiben. Aber Jesus weiß es und er nimmt uns auf den Arm, wenn wir so ganz frisch im Glauben sind. Und er hilft uns dabei. Und er bringt uns aber auch weiter. Und so ist es einfach ein Bild dafür, ich sage mir auch der Hirte wirklich, wie wir sicher wissen, wenn wir irgendwo merken, mein Glaube ist sehr schwach, dann dürfen wir darum bitten, Herr, stärke meinen Glauben. Zeig mir, wo du mich weiterführen möchtest. Zeig mir, wie ich dir näher kommen kann. Zeig mir, wie ich diese Zweifel loswerde. Ich möchte sie zu dir ans Kreuz bringen. Hilf mir, sie wirklich abzulegen und mit neuem Glauben, mit gestärktem Glauben weiterzugehen. Aber wie gesagt, jeder hat so seinen Entwicklungsprozess im Glauben. Ist keiner gleich wie der andere. Aber wir dürfen zu ihm kommen, da wo wir jetzt gerade stehen. Und ja. Das nächste. Nehmen wir noch einen Falten. Entschuldigung, so muss ich es halten. Jesus gibt Acht, auch das haben wir gehört. Jesus weiß, dass ein Schaf verloren geht, dass es vom Wolf gerissen wird, wenn es seinen Schutzraum verlässt. Und im hohen priesterlichen Gebet sagt Jesus zum Vater: Solange ich bei ihnen war, habe ich sie durch die Macht bewahrt, die du mir gegeben hast. Die Macht deines Namens. Ich habe sie beschützt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Keiner außer dem, der verloren gehen musste. Doch das geschah, weil sich erfüllen sollte, was in der Schrift vorausgesagt ist. Also Jesus hat seine Jünger bewahrt. Jesus ist nicht mehr da, aber er will uns immer noch bewahren. Er sagt hier ganz interessant, die Macht deines Namens. Dadurch habe ich sie bewahrt. Und die Macht seines Namens, die haben wir immer noch. Wir können immer noch den Namen Jesu anrufen. Sein Name ist eben seine Eigenschaft, sein Wesen. Das ist gleich geblieben. Und wenn Versuchung kommt, dann dürfen wir eben seinen Namen anrufen. Er ist der Retter, er ist der Heiland, er ist der alles gibt, was ich brauche, was ich für mein Leben benötige. Und er hat mir, wie es im Epheser heißt, er hat mir den Schild des Glaubens gegeben. Also Jesus erwartet jetzt schon von mir, dass ich auch selber mich schütze. Ich darf nicht mehr zu ihm fliehen, aber er gibt mir auch die Möglichkeit. Diese Waffenrüstung des Glaubens, er hat mir den Schild des Glaubens gegeben. Und den muss ich aber ergreifen, sagt Paulus, ergreift den Schild des Glaubens. Sagt nicht nur Jesus, du behütest mich schon, sondern ich muss trotzdem selber den Schild des Glaubens nehmen, um die feurigen Pfeile vom Bösen auszulöschen. Feurige Pfeile können Gedanken sein, können falsche Wünsche sein, die mir Gott eingibt, können Zweifel sein. Schild des Glaubens heißt, ich sehe das, ich spüre das, aber ich weiß, es ist nicht von Gott. Das ist der Feind, der mich jetzt hier angreift im Namen Gottes, weil Feind weiche. Ich stehe unter der Macht und dem Schutz vom Blut Jesus. Du hast kein Recht in mir. Ich habe ein anderes Denken. Ich habe eine andere Identität. Ich bin ein Kind Gottes. Ich soll den Helm des Heils aufziehen. Jesus ist unser Heil. Dass keine falschen Gedanken eben kommen. Und es heißt auch beim Petrus, wir sollen dem brüllenden Löwen widerstehen. Also der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, eben um die Herde, sucht, wen er verschlingen kann. Jetzt soll man nicht nur warten, bis der Herd kommt, sondern wir sollen selber widerstehen. Petrus sagt, widersteht ihm, dem Teufel. Dann, wer weiß es, was passiert, wenn ich ihm widerstehe? Dann flieht er, genau. Halleluja. Aber ich muss ihm schon widerstehen, muss ihm sagen, Teufel, halt, ich sehe, du bekommst hier, auch wenn du dich als Engel des Lichts verstellst, ich erkenne, du bist ein falsches Licht, weil das, was du mir sagst, was du willst, ist nicht das, was Jesus sagt. Teufel, ich widerstehe dir, geh, im Namen von Jesus. Der muss er weichen, wenn er sich ertappt fühlt, wenn er weiß, ich durchblicke, ich durchschaue ihn. Wenn das Licht hineinkommt, muss er gehen. Er ist Finsternis. Da, wo das Licht Gottes ist, muss er gehen. Das ist das, was Gott uns sagt. Also so können auch wir jetzt immer noch in diesem Machtbereich von Jesus bleiben, wo wir geschützt sind, vor den brüllenden Löwen, vor den Wölfen, die da umhergehen. Entschuldigung, das ist ein bisschen verschoben. Das Dritte, was wir gehört haben, der Hirte riskiert sein Leben, um verloren gegangene Schafe zu retten. Jesus gibt sein Leben für verloren gegangene Schafe. Jesaja 53, wie Schafe hatten wir uns alle verirrt. Jeder ging seinen eigenen Weg. Jeder. Doch ihm lud der Herr unsere ganze Schuld auf. Also alle Menschen sind wie Schafe, die sich verirrt haben. Und weil jeder sich verirrt hat, ist jeder schuldig geworden und deswegen ist Jesus gekommen und deswegen hat der Vater ihm die Schuld aufgeladen. Und Johannes 10 heißt, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte opfert sein Leben für die Schafe. Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Das Bild von der Verklärung, was uns erzählt wird. Im Lukas, Jesus steht auf dem Berg mit den Jüngern, mit den Freien. Dann kommen die zwei Männer, der Elia und der Mose, und sie reden mit ihm. Und was haben sie mit ihm geredet? Sie sprachen mit ihm über das Ende, das ihm in Jerusalem bevorstand und wie sich damit sein Auftrag erfüllen würde. Und Jesus hat auch immer wieder gesagt, ich gehe jetzt nach Jerusalem und ich werde leiden. Also es war kein Zufall, Jesus ist ganz bewusst diesen Weg gegangen. Er wusste, ich muss leiden, ich muss sterben. Und der Omid hat erzählt, er hat erkannt, warum machen das eigentlich die Hirten. Von Jesus wissen wir, es war die Aufgabe vom Vater. Johannes 17, ich habe deine Herrlichkeit, sagt er zum Vater, eben in dem hohen priesterlichen Gebet, hier auf Erde sichtbar gemacht. Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Der Vater hat dem Sohn gesagt, ich möchte, dass du auf die Erde gehst, dass du dein Leben als Hirte gibst für die Schafe, weil ich die Schafe retten möchte. Und das ist schon, haben wir ganz am Anfang, im 1. Mose 3,15 ist das ja schon angeschrieben, angesagt, wo Gott sagt zur Eva, ich setze Feindschaft zwischen dir und der Frau und deinem Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in seine Ferse beißen. Also die Schlange, der Teufel wird Jesus umbringen, die Ferse beißen, aber Jesus wird ihm den Kopf zertreten. Das ist geschehen am Kreuz von Golgatha. Zacharja 13,7 ist auch eine Stelle, wo es im Alten Testament schon angekündigt ist, Schwert, stürze dich auf meinen Hirten, sagt Gott, auf den, der mir am nächsten steht. Sagte, ja, der allmächtige Gott, schlag den Hirten tot, dass die Schafe auseinanderlaufen. Das ist erstaunlich, also dieses Wort, was Gott schon gesagt hat. Ich werde der, der mir am nächsten steht, und das ist ja der Sohn, den werde ich schlagen, damit die Schafe sich verteilen, also damit eben der Hirte nicht mehr da ist. Jesus musste sterben, um dann eben wieder aufzustehen. Jesus hat es getan, reiche Ernte von einem neuen Leben. Jesus hat gesagt, für den Menschensohn ist die Zeit gekommen, dass er verherrlicht wird. Ich versichere euch, ein Weizenkorn muss in die Erde ausgesät werden. Wenn es dort nicht stirbt, wird es allein bleiben. Ein einzelnes Samenkorn. Sein Tod aber wird viele neue Samenkörner hervorbringen. Eine reiche Ernte neuen Lebens. Und wir gehören zu dieser reichen Ernte neuen Lebens. Und noch viele sollen dazukommen, weil Jesus eben als Weizenkorn gestorben ist. Er möchte reiche Ernte sehen. Es gibt jetzt schon Milliarden von Menschen, die im Laufe der Zeit zu Jesus gekommen sind. Es sollen noch mehr werden. Es sind noch nicht alle, weil noch nicht aus jedem Stamm, aus jeder Sprache sind schon Menschen bei Jesus. Es gibt noch viele Völker, viele Nationen, eben viele Sprachen, die Jesus noch nicht kennen, weil es das Wort noch nicht gibt. Die müssen noch alle kommen, bevor Jesus wiederkommt. Also die Ernte wird noch reichhaltiger. Aber alles, weil eben das Weizenkorn gestorben ist. Und wir sind beteiligt daran, dass eben die ganze Ernte eingeht. Das ist, warum Jesus das auf sich genommen hat. Damit es eine bunte Truppe wird, die da im Himmel zusammenkommt. Und eben Hingabe mit Leidenschaft. Jesus hat sich wirklich ganz hingegeben, hat nichts zurückgehalten mit Leidenschaft. Im Hebräer 5 ist es sehr schön beschrieben. Als Christus hier auf der Erde war, ein Mensch von Fleisch und Blut, hatte mit lautem Schreien und unter Tränen gebetet und zu dem gefleht, den aus der Gewalt des Todes befreien konnte. Also sie ist so nicht so oft beschrieben eigentlich in der Bibel als im Neuen Testament, aber eben hier lesen wir, dass Jesus große Kämpfe durchgestanden hat. Wir wissen dabei also ein paar Mal, dass er sich zurückgezogen hat auf den Berg, aber hier im Hebräer steht dann, was da auch abgelaufen ist, wenn Jesus allein war mit dem Vater. Lautes Schreien, Flehen, Tränen. Das war die Hingabe von Jesus. Und eben, obwohl er Gottes Sohn war, hat er an dem, was er durchmachen musste, gelernt, was Gehorsam bedeutet. Also es gehört mit zu der Hingabe dazu, dass ich lerne, gehorsam zu sein. Zählt auch für mich. Auch ich muss lernen, gehorsam zu sein. Und oft ist das mit Leiden auch verbunden. Aber es heißt, dass ich ihm folge. Dass ich mich mein Leben, mit meinem Leben ihm hingebe. Lieber, ja. Und dann eben der letzte Punkt, Liebe. Liebe ist das, was hinter allem steht. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Das hat Jesus getan. Das war sein Motiv. Das war das Motiv vom Vater, dass er den Sohn gesandt hat. Liebe zu uns, das war das Motiv für Jesus, dass er das alles auf sich genommen hat, die Kraft, die ihm das ermöglicht hat, die Liebe, die ihn zu uns getrieben hat, die ihn jetzt immer noch zu uns treibt, auch wenn er in der Herrlichkeit ist, aber seine Liebe ist immer noch da, die treibt ihn immer noch zu uns und zu den Menschen, die ihn noch nicht kennen. Jetzt möchte er es durch uns auch tun, das wissen wir. Die Liebe Gottes, das ist das Wichtigste, das steht im Grund von allem. Das ist das, was uns auch bewegen sollte.